Parkum Audio präsentiert
den Andreas Englisch Podcast.
Konklave 2025.
Sonntag, 27. April 2025.
Heike, bist du das schon wieder?
Ich bin leider nicht die Jungfrau Maria, tut mir leid. Aber du wolltest mir erzählen, was die Jungfrau Maria, die redet ja nicht mit dir, sondern die hat mit dem Papst geredet. Also da möchte ich jetzt schon wissen, was da lief zwischen den beiden.
Ich hatte dir versprochen, dass ich dir erzähle, was in dieser Kapelle passiert ist, in der er sich hat begraben lassen. Das war so, vor den meisten Reisen, eigentlich vor allen Reisen, hat er gesagt, ich möchte in dieser Kapelle beten vor diesem Bild der Mutter Gottes. Und ich habe ihn mal danach gefragt und habe gesagt, warum denn? Und dann hat er gesagt, ich brauche sie, weil sie schützt mich und sie gibt mir die Antworten, die ich brauche. Dann habe ich gesagt, was antwortet sie denn? Und dann hat er mir erzählt, als wir zusammen nach Myanmar geflogen sind, du bist ja eine erfahrene Mediendame, deswegen weißt du, dass der schlimmste Bürgerkrieg auf der ganzen Welt, den es zurzeit gibt, die Rohingya-Minderheit wird abgeschlachtet wie Tiere. Das ist ein ganz, ganz furchtbarer Krieg. Und die Bischöfe von Myanmar hatten gesagt, Heiliger Vater, Sie können gerne nach Myanmar kommen, aber kein Wort über diesen Völkermord in den Rohingya. Klappe halten.
Okay. Mhm.
Wann war das? Das war vor vier, fünf Jahren. Mhm. Damals war noch, weißt du noch, diese Friedensnobelpreisträgerin, die so unheimlich lange unter Hausarrest gelegt hat,
natürlich.
Mit diesem schwer aussprechbaren Namen, genau. Sang Suu Kyi heißt sie, glaube ich. Die konnte die war ja Staatsoberhauptin zu diesem Zeitpunkt, als wir da waren, aber die hatte diesen Krieg, also diesen Massaker in Rohingya auch nicht, weder eingedämmt noch gestoppt. Mhm. Und ich habe dann gesagt, aber was hat das mit der Maria zu tun? Dann hat er gesagt, weißt du, ich habe in dieser Kapelle gesessen und habe gesagt, die Bischöfe haben mir gesagt, ich kann kommen, aber ich darf kein Wort über die Rohingya sagen. Ich darf das nicht erwähnen, dieses Massaker. Und was ist dann passiert? Dann sagt er zu mir, dann hat die Mutter Gottes zu mir gesagt, fass Mut. Und dann hat er das auch gemacht. Dann hat er während dieser Reise sich nicht an dieses Verbot gehalten, sondern hat darüber gesprochen, was für ein Massaker das ist. Und er hat gesagt, deswegen bin ich der Mutter Gottes dankbar, weil sie hat zu mir gesagt, du musst Mut fassen, sei mutig.
Und okay, aber wir gehen jetzt nicht davon aus, dass er wirklich Stimmen gehört hat, sondern das war eher ein innerer Dialog, den er dort mit sich geführt hat. Und er konnte vielleicht an diesem Ort besonders zur Ruhe kommen. Was ich jetzt nicht verstanden habe, warum lässt er sich ausgerechnet an diesem Ort, der ihm so besonders war, begraben? Weil jetzt ist er ja kaputt. Also jetzt pilgern da alle hin und jetzt wird da alles kaputt getrampelt. Die Wege gehen, die Straßen dahin sind immer zu und drumherum bleibt auch nichts mehr so, wie es war, denke ich mal. Warum? Hat er das nicht bedacht oder ist es fast ihm egal?
Nein, also ich glaube, er hat sich das sehr genau überlegt. Zum einen, wollte seine persönliche Grabstätte einfacher Stein in der Nähe dieser Kapelle haben, weil er sich da, glaube ich, vorgestellt hat, dass er für die Ewigkeit sein bester Ort ist. Und natürlich war ihm klar, dass er damit einen Wallfahrtsort kreiert. Aber ich glaube, das hat er auch gewollt, weil die Kirche ist wunderschön, sie ist sehr alt, sie kann Pilger aufnehmen, das ist gar kein Problem. Die liegt ganz nah am Bahnhof. Und ich glaube, dass das so eine Gegend ist, die so ein bisschen schwierig ist, wie wahrscheinlich jedes Bahnhofsviertel der Welt. Ich meine, bei dir in Hamburg ist es wahrscheinlich auch nicht besser. Da sind ganz viele Menschen, die sind, glaube ich, ziemlich weit weg von Gott. Und die haben jetzt einen Heiligen in unmittelbarer Nähe, eben diesen Papst Franziskus. Und ich glaube, das hat er auch gewollt, weil da werden eher Prostituierte beten und Drogendealer und nicht die ganzen Reichen und Schönen der Welt.
Obwohl, die kommen da jetzt alle hin, nicht, dass die anderen dann alle verdrängt werden. Aber er hat dann auch was fürs Klima getan, weil man nicht nur mit dem Auto hinkommt. Ist doch gut.
Da kann man nicht. Weißt du das noch? Du musst unbedingt mal kommen, dann zeige ich dir das. Weißt du noch, als du zum ersten Mal in Rom warst bei mir?
Ich erinnere mich gut. Das habe ich jetzt nochmal nachgeguckt, wann das überhaupt war. Das war im Jahr 2003. Wo ich denke, meine Güte, so alt sind wir doch noch gar nicht. 2003 hat mir dein Verlag gesagt, Mensch, also da haben wir so einen Typen, der redet über einen Papst. Und ich habe gedacht, oh Gott, ja, Papst Johannes Paul II., was damals hat mich auch null interessiert. Und ja, der redet aber so super, das kannst du dir nicht vorstellen. Das ist so unterhaltsam, den müsst ihr in eure Sendung einladen. Das war damals die Sendung Johannes Bekerner. Und da das die goldenen Fernsehzeiten waren, habe ich gesagt, ich muss da mal nach Rom fliegen und muss da diesen Journalisten, der angeblich so sensationell erzählt, den muss ich mal eben kennenlernen. Und ich so, ja, mach doch mal. Ja, dann kam ich nach Rom.
Ich weiß, und sozusagen hast du dich dann auf deine Arbeit vorbereitet. Weil wir haben das, du hast dann das erste Vorgespräch im Liegen vorgenommen, richtig, auf meiner Terrasse.
Das ist mir immer so. Das stimmt, bei dir auf der Terrasse, auf der Sonnenterrasse lagen wir rum und du hast einfach ununterbrochen vom Papst erzählt, aber ich fand es trotzdem interessant und das lag an dir, das stimmt.
Ich weiß aber noch, dass ich kann mich dann an das Telefon, ich hatte nie und nimmer geglaubt, dass ich wirklich in diese Sendung komme damals, weil ich das keine Ahnung davon hatte, wie das funktionieren würde, weil ich total weit weg davon war. Aber ich kann mich genau an das Telefonat erinnern, weil ich war mit dem Papst in Neapel und wir mussten runterfahren nach Pompeji, weil der Papst da in diesem Heiligtum gebetet hat. Und da hast du mich angerufen und gesagt, ja, du hast mich angerufen und hat gesagt, weißt du, manchmal brauche ich für eine Sendung auch ein No-Name. Du bist ein No-Name, aber diesmal würde das gut passen. Mhm. Und ich weiß doch, dass ich irgendwie alles stehen und liegen lassen musste, um irgendwie von Pompeji erstmal nach Rom zum Flughafen zu kommen und dann zu dir zu fliegen.
Und dann warst du, das weiß ich auch noch, du warst wahnsinnig aufgeregt vor dem ersten Auftritt und ich habe immer gesagt, ist überhaupt nicht schlimm, so ein Fernsehstudio. Er hatte natürlich selber überhaupt keine Ahnung, weil ich musste da ja nie drin sitzen und habe versucht, dich zu beruhigen. Bist du heute immer noch aufgeregt vor so Sachen, weil du bist ja ununterbrochen im Fernsehen gefühlt?
Ja, ich bin furchtbar aufgeregt. Ich bin schrecklich aufgeregt, aber ich kann mich noch genau daran erinnern. Ihr hattet so eine Schwingtür, wenn man da ins Studio kam. Man ging da nicht einfach rein, wie heute, sondern das war wie in so einem Saloon. Man musste da so eine Schwingtür durch. Doch, das weiß ich noch genau. Und ich stand davor und im letzten Augenblick habe ich gedacht, ich kann das. Ich gehe da nicht rein. Und dann hast du mich geschubst. Dann hast du mich
das erfindest du jetzt.
Nein, das weiß ich noch ganz genau. Guck dir die Bilder noch mal an. Es gab da so eine Schwingtür und du hast mir so einen leichten Schubs gegeben und dann bin ich da reinmarschiert. Ja, genau.
Ja, sei froh, dass wir die komische Treppe nicht mal. Ganz am Anfang gab es so eine komische Treppe, wo dann alle runter und dann ist irgendwie Meatloaf da mal runtergelaufen und dann ist dann Stolper geraten und ist direkt im Schoß von Sigi Harreis gelandet, weil er hingefallen ist. Also das war wirklich schwer was los. Also Schwingtür war ja geradezu harmlos. Ja, und danach ging es richtig ab mit deiner Karriere, ne?
Ja, also ich weiß auch genau, dass dieses Buch über Johannes Paul II., das hatte ich, mein Agent hat gesagt, schreib mal ein Buch über den Papst. Ich habe gesagt, das kann ich nicht. Ich bin erst 1987 nach Rom gekommen. Der Papst ist 1978 gewählt worden. Das ist ja lächerlich, außerdem bin ich viel zu jung. Und der hat gesagt, nee, schreib ein ganz persönliches Buch. Das habe ich dann auch gemacht. Und war dann bei einem Verlag in Berlin, habe das vorgestellt. Die haben das Buch auch genommen. Und dann hat der Verleger zu mir gesagt, also das ist das schlechteste Buch, das ich je gelesen habe. Das ist okay. So schlecht, da verkaufen wir höchstens 3.000, 4.000 Stück. Das will keiner haben. Und nach dieser Sendung, nach diesem Gespräch mit Kerner, ging das dann ab wie eine Rakete. Und ich war im siebten Himmel und auf einmal ein Bestseller-Autor. Also wie gesagt, aber das habe ich mein ganzes Leben auch immer mit dir verbunden, muss ich ganz ehrlich sagen.
Und das ist lieb. Ja, dann gesehen haben wir uns ja seitdem nicht wirklich oft. Aber immer wenn irgendein Papst gestorben ist, dann haben wir dich immer angerufen natürlich. Und das ist ja hier und da mal passiert. Oder wenn du irgendwie, ja. Das
ja, ja, ich weiß. Also ich hatte aber dich immer in meinem Herzen, muss ich ganz ehrlich sagen.
Wie schön.
Weil irgendwie, ich meine, es war ja schon auch damals komisch, ne? Weil ich merkte natürlich, dass du und ich wirklich völlig andere Jugend hatten. Also du kommst da ja aus so einer Gegend Deutschlands.
Ganz wilden Gegend da oben, aus Friesland, genau. Da hat man schon immer alle verjagt, die irgendwie da eine Kirche reinbringen wollten. Und später hat man dann die Katholiken auch wieder weggetrieben. Und dann waren wir halt evangelisch-lutherisch, so heißt es bei uns.
Ja. Ja, das hast du mir damals erzählt. Und ich komme ja aus so einer total katholischen Familie. Meine Oma, die sind aus Schlesien rausgeschmissen worden nach dem Zweiten Weltkrieg. Mhm. Und sie wollte also unbedingt in eine katholische Gegend und hat dann alles getan, um in einen Wallfahrtsort zu kommen, in ein Kaff nach Werl. Genau. Und sie hatte in ihrem Zimmer auch immer eine Kerze brennen vor einem komisch blickenden Mann. Und erst als ich viel älter war, habe ich begriffen, dass das Pius der XII. War. Und das hat mich damals, ich fand das eher gruselig, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Aber wir waren also katholisch bis unter das Dach. Also einfach nicht in die Kirche zu gehen an einem Sonntag, das wäre völlig unmöglich gewesen. Ich war natürlich Messdiener.
Ich wollte gerade fragen, Messdiener natürlich, genau. Und was macht man da noch alles so? Also was macht man da überhaupt? Man schwenkt da irgendwie Weihrauch rum und läuft da genau, sonntags hin und her.
Ja, ich war ganz fleißig. Ich war manchmal zweimal am Sonntag als Messdiener in der Kirche und war da zu dem Zeitpunkt, ich meine, ich muss ganz ehrlich sagen, es lag natürlich auch daran, dass in dem Kaff, aus dem ich komme, da war nicht wirklich etwas los. Also da gab es bei den Messdienern... Bei dir auch nicht?
Ach, nichts, gar nichts, nein.
Ah, okay, ich hatte mir das immer so ein bisschen vorgestellt. Bist du nicht in der Nähe vom Meer aufgewachsen?
Also naja, das Schlimme war, es ist zwar Ostfriesland, aber auch nicht so nah am Meer, dass man mal eben reinhüpft, sondern eigentlich so mittendrin. Südliches Ostfriesland nennt sich das. Hat mit Süden aber nicht so viel zu tun. Also es gab eine große Kirche im Dorf und dann gab es eine Grundschule und dann so ein paar kleine Läden. Und, aber ich war noch nicht mal getauft, weil meine Eltern der Auffassung waren, das kann das Kind dann auch mal selber entscheiden. Jetzt guckst du richtig entsetzt. Das sehen ja die Zuhörer nicht. Meine Eltern haben gesagt, das Kind kann selber entscheiden, zu welcher Religion es mal gehören möchte. Und dann war ich erstmal jahrelang ungetauft und immer in der Schule, wenn dann so aufgerufen wurde, dann wurde so abgefragt, wer irgendwie in welchem Religionsunterricht und hier und da. Und da gehörte ich dann immer zur Kategorie Heide oder wie auch immer das dann da genannt wurde. Keine Ahnung, das war. Aber dann gab es ein Ereignis, kam in unser ostfriesisches kleines Dorf eine evangelische Pastorin. Da war ich 8 oder 9 Jahre alt, vielleicht maximal, ich war 4. Klasse oder so. Und die war so großartig, die war jung, die hatte einen wilden Lockenkopf, die hatte Turnschuhe unter ihrem Talar an und die ist da durch unsere Kirche gefetzt und hat mich so beeindruckt, als ich zum ersten Mal gesehen habe, da ist eine Frau, die hier was zu sagen hat. Die Frauen waren ansonsten, ja gut, Erzieherin, Lehrerin, hat natürlich auch irgendwie was zu sagen oder die Frau von oder die Bauersfrau. Aber in den 80er Jahren in Ostfriesland war da halt noch nicht so viel los. Und da kam diese Frau und hat da alles auf den Kopf gestellt und hat diese alten Patriarchen da in ihre Ecken verwiesen. Und ich war schockverliebt in diese Frau und habe kurz gedacht, ich muss Pastorin werden. Das kannst du mal sehen.
Cool!
Ja.
Also bei mir war das alles genau umgekehrt. Also wir hatten in der Straße, ich bin in einer Schlesiersiedlung aufgewachsen, also da hatte keiner Geld. Mein Vater war ein Bauarbeiter. Wir hatten also keinen Pfennig zu Hause. Meine Eltern hatten auch nie ein Fahrrad. Nee, ein Auto, ein Fahrrad hatten sie.
Fahrrad immerhin, gut.
Genau, Fahrrad hatten sie, einen Farbfernseher hatten wir auch nicht, ein Telefon auch nicht. Also das war schon sehr, sehr bescheiden da. Aber ich hatte also ein ganz deutliches Verbot, weil in unserer Straße wohnte ein Junge, der war evangelisch. Mhm. Meine Mutter sagte also, das ist schon schwierig, wenn ihr mit dem spielt. Also der ist evangelisch, also da müsst ihr jetzt... Also meine Mutter wollte, dass wir da sehr nett zu ihm immer sind. Und gesagt, also schließt den bitte nicht aus, nur weil er evangelisch ist, aber wir fanden das so komisch, dass jemand evangelisch sein könnte, dass wir gedacht haben, also die machen bestimmt komische Sachen im Keller. Also so
das sind die Katholen, du.
Sachen, die keiner sehen darf und so. Also wie gesagt, dieser arme Kerl, der durfte nie mitspielen. Also weder beim Fußball, noch wenn wir so ein Verstecken gespielt haben. Ja, der hat sich dann irgendwann selber, ich weiß doch, dass ich den als Erwachsenen sehr viele, viele, viele Jahre mal später getroffen habe und habe dann gesagt, das muss ja schrecklich gewesen sein, finde ich.
Sagte, ich dachte, ihr wollt mal alle missionieren, aber noch nicht ausschließen.
Als Kinder war das so, also wir haben gedacht, also mit dem stimmt doch irgendwas total nicht. Ne? Also der geht nicht in die Kirche, der geht nicht zur Kommunion. Also das war verrückt.
Aber bei uns fällt mir gerade ein, es gab eine katholische Familie im Bekanntenkreis meiner Eltern. Ich glaube, da war auch nur die Frau katholisch. Die bestand dann aber auch darauf, dass die Kinder auch dann... katholisch getauft werden, zur Kommunion mussten und so. Das war ganz ungewöhnlich bei uns. Ich weiß gar nicht, wo die nächste katholische Kirche war. Da mussten die mal ganz weit fahren und alle waren ganz verwirrt, dass die katholisch sind. Kannst du mal sehen.
Ja, ich hatte insofern dann sozusagen damit zu tun, weil ich kann mich daran erinnern, einmal im Jahr mussten wir für die Diaspora spenden, als Schüler schon, also als Kinder. Und das war abwechselnd, also entweder musste man für die Diaspora spenden oder für Afrika. Mhm. Und es gab so kleine Kästchen und auf dieser Afrika-Dose waren also immer total unterernährte Kinder. Und ich dachte, das muss ja so furchtbar sein, in der Diaspora zu leben, also irgendwo da bei Hamburg, da sind die Kinder unterernährt, da werden die Katholiken irgendwie ganz schlimm behandelt, also da muss man ganz viel spenden und ich habe dann auch immer, also wenn ich ein paar Groschen übrig hatte, das immer in diese Dose gesteckt und gedacht, na Gott sei Dank, weil diese Menschen in der Diaspora da im Norden Deutschland, denen muss es ja so dreckig gehen, also die brauchen meine Groschen dringend, also ich habe mir dann kein Eis gekauft, sondern gesagt, nee.
Dann konnte ich mir ein Eis kaufen, weil du das Geld in die Dose gesteckt hast. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es wirklich irgendwo angekommen ist. Zumindest da, wo es vielleicht gebraucht worden wäre.
Also uns haben Sie damals immer erzählt, dieses Geld brauchten Sie, weil die Evangelischen den Katholiken daran hindern, in die Kirche zu gehen. Also das ist ja so weit für manche Katholiken, um in eine Kirche zu kommen. Ja. Die brauchen also einen Bus oder ein Auto oder
Busse fahren da nicht, wo ich herkomme.
Irgendwelche Hilfen. Und dann habe ich gedacht, um Gottes Willen, diese armen Leute, die pilgern da durch den Regen, unterernährt durch Ostfriesland, bis sie in die nächste Kirche kommen. Und also ich war also bei dem Wort Diaspora, da die ging mich, also da hatte ich Panik in den Augen, wenn ich daran dachte. Also,
ja, siehst du, wir hatten Panik, wenn wir an die Katholiken gedacht haben. Wir dachten, mein Gott, die müssen ständig für alles, was sie tun, müssen sie sofort wieder beichten. Alles ist immer nur Sünde. Alles ist verkehrt. Sie können es nie allen recht machen. Und für mich war das immer eine ganz komische Vorstellung, dass jemand katholisch ist.
Das war für uns natürlich vollkommen normal, zumal ich war ja in einer reinen Jungsschule. Also es war ein Mädchen gab es bei uns nicht. Das war also eine die
das
ganze
erklärt
Schule.
Einiges, Andreas.
Die ganze Schule war männlich. Also wir hatten, das war sie noch, eine Lehrerin, eine einzige. Und die unterrichtete klarerweise auch Biologie, ist ja klar. Die betrachteten wir also mit äußerstem Befremden.
Oder Begeisterung, oder nicht?
Nein, die Begeisterung hielt sich an so engen Grenzen, weil wir eher Angst vor ihr hatten, weil das war ja eine Frau.
Also so, ja, ach so, ja. In deswegen fühlst du dich in Rom auch so wohl, da im Vatikan, jetzt weiß ich's.
Also ich muss ganz ehrlich sagen, das ist das, was mir in meinem Job in den vergangenen, warte mal, wie lange mache ich das jetzt? Ich bin seit 87 hier, das sind 38 Jahre, es ist wirklich lang. Ja, ich bin ein alter Mann, das ist ja schrecklich.
Das gerade fällt es dir auf. Nee, aber du warst bei deiner Biologielehrerin. Also nee, das stört dich da am meisten, dass da Männer sind oder gerade nicht?
Ja, also im Laufe der Zeit, also dass ich den größten Teil meines Lebens mit älteren Herren verbracht habe, das war schon sehr langweilig.
Ja, Leben heißt aussuchen, sagt Tucholsky.
Ja, das hätte ich mir wahrscheinlich anders aussuchen müssen. Auf der anderen Seite, wie gesagt, damals als Schüler fand ich das also vollkommen normal. Also ich hatte auch, bei den Messdienern gab es natürlich nur Jungs, weil Mädchen ja gar nicht zugelassen waren.
Ja,
in der Schule gab es nur Jungs, die Lehrer waren alle Männer, die hatten auch alle einen ziemlichen Schaden, muss ich ganz ehrlich sagen. Also wenn ich so an die zurückdenke, das Ganze hieß auch noch Mariengymnasium.
Ah, also, da geht's ja schon los, ja.
Wir hatten natürlich auch also so einen Gottesdienst, in den musste man. Man konnte also nicht sagen, ich gehe da nicht in die Kirche. Das hätten wir uns auch nie eingefallen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich hätte auch gleich geglaubt, dass der liebe Gott da so richtig stinkesauer ist, wenn ich da. Ich habe das auch geglaubt. Also ich war da ganz frommer.
Ja, das kriegt die katholische Kirche auch gut hin, dass ihr das alles glaubt.
Ich war da so ein ganz frommer Junge. Ich habe also auch, ich kann mich daran erinnern, dieses bisschen gruselige Bild von meiner Oma vor diesem Papst, mit dieser Kerze da immer brannte. Das hat mich dann viel später mal eingeholt. Also ich habe dann ein Buch drüber geschrieben, das ist jetzt mein Buch, das gerade auf dem Markt, das heißt Alle Wege führen nach Rom. Und da ging es darum, mein Onkel, den habe ich sehr verehrt, der war sehr schwer an Krebs erkrankt. Und ich war schon in Rom und meine Mutter rief mich an und sagte, dein Onkel liegt im Sterben. Wenn du den nochmal sehen willst, musst du kommen. Das habe ich dann auch gemacht und bin dann zu ihm ins Krankenhaus gefahren. Und dann wollte er mit mir darüber reden, was er in seinem Leben falsch gemacht hat. Und sagte dann auf einmal, deine Oma, meine Mutter, die war eine wahnsinnig fromme Frau, aber sehr arm. Und ihr ganzes Leben hätte sich eins gewünscht, mal nach Rom zu kommen. Warum habe ich die nicht einfach ins Auto gesetzt und sie dahin gefahren? Das war ein Fehler, das werde ich mir nicht verzeihen. Und sie hat es nicht nach Rom geschafft und ich werde es jetzt auch nicht mehr nach Rom schaffen. Und das hat mich damals irgendwie bewegt. Und ich habe da oft dran gedacht und habe dann gedacht, für die war das ja auch noch weit. Ich meine, das verstehst du aus deiner Jugend auch noch. Für uns war ja
total
mit dem Zug bis nach Rom zu fahren. Ja. Also für dich aus Ostfriesland war es ja noch
meine
weiter.
Meine erste Busreise nach Rom, da war ich in der 5. oder 6. Klasse, da haben meine Eltern gedacht, so jetzt machen wir mal was Tolles mit den Kindern. Jetzt fahren wir in Sommerferien mit Autofischerreisen aus Leer, fahren wir jetzt nach Rom und jetzt fahren wir mit dem Bus nach Rom. Da fährt man ja, man macht irgendwie mindestens 2 Zwischenübernachtungen in irgendwelchen komischen Hotels und fährt und fährt und fährt tagelang. Und damals hatte man ja nun auch als Kind noch kein Handy, kein Tablet und so weiter. Ich habe sehr viel aus dem Fenster geguckt, vielleicht auch viel gelesen, das weiß ich nicht. Aber ich habe da jeden Pflasterstein gesehen zwischen Ostfriesland und Rom. Aber es war dann doch schon interessant. Hat mich gewundert über Rom. War sehr anders.
Ja, siehst du, und das hat mich dann halt auch gepackt. Und ja, wie gesagt, ich bin dann 87 gekommen und ich habe dann gedacht, ich bleibe jetzt einfach hier. Und dieser Papst, ich habe mit ihm darüber gesprochen. Ich habe mit ihm darüber mal geredet. Er hat mich gefragt, wieso hast du nur eigentlich den Großteil deines Lebens mit Päpsten verbracht?
Und das ist da schiefgelaufen, ja.
Ja, genau. Und ich habe dann zu ihm gesagt, ich habe mich immer gefragt, gibt es eigentlich Gott? Und hat ein Papst damit zu tun? Und dann hat er zu mir gesagt, also dasselbe frage ich mich manchmal auch.
Okay. Also, aber du bist doch eher als Atheist dahin gegangen, wenn ich das jetzt in meinem alten Dossier, habe ich nochmal rausgekramt von 2003, was du mir da so erzählt hast, so die neuesten Witze irgendwie der damaligen Zeit. Man langweilte sich offensichtlich wahnsinnig auf diesen Pressereisen und die ganzen Journalisten haben sich gegenseitig mal Papstwitze erzählt. War ganz amüsant. Aber da warst du ja gar nicht gläubig zu der Zeit,
nee, oder? Als du stimmt. angefangen hast. Nein, überhaupt nicht. Als ich nach Rom gekommen bin, war ich so, ich glaube, so wie alle, wie du bist ja viel jünger als ich, aber so wie in meiner Generation damals, also wir waren, die Grünen fingen gerade an, also so sich auszubreiten, das fanden wir ganz toll. Also wir waren also gegen die Stationierung der Pershings, wir waren also für freie Liebe, wir waren also gegen Ehe, wir waren also, der Papst war reaktionär, also das war ganz klar, das war für mich in Rom, hat sich das erstmal gar nicht geändert, sondern ich fand den Johannes Paul II. Eher rückständig. Ich fand alles, was er entschied, eher langweilig. Es hat dann eine Szene gegeben, die werde ich nicht vergessen. Da habe ich gedacht, vielleicht, ich habe da auch einen Artikel geschrieben, dieser Papst ist ja viel zu konservativ und so. Dann waren wir mal eingeladen in Castel Gandolfo, das ist der Sommersitz. Und da gab es ein Geschenk für den Papst und das waren Polen. Die hatten in Amerika Karriere gemacht und schenkten dem Papst ein Pool, ein Schwimmbad.
Ja, klar. Badet der auch? Hat er eine Badehose?
Genau, der hatte eine schwarze Badehose. Oh. Und wir haben also da vor diesem Schwimmbad gestanden. Da stand er nicht in Badehose, stand in seinem Bischofs.
Bilder im Kopf, ja.
Nein, er stand da mit seiner Priesterrobe und segnete dieses Schwimmbad. Das ist ganz schmal, das ist ganz komisch, das Schwimmbad. Also da können höchstens zwei, das ist ziemlich lang, aber relativ schmal. Also mehr als zwei Leute können da nicht gleichzeitig drin schwimmen nebeneinander. Und dann sagten die Spender, haben Sie noch einen Wunsch? Dann sagt er ja. Und ich dachte, der würde jetzt sagen, bitte ziehen Sie einen Zaun darum, sodass man da nicht rein fotografieren kann. Oder vielleicht habe ich gedacht, lassen Sie mein Wappen in den Boden ein oder irgendwie sowas. Und dann sagte er etwas ganz anderes. Er sagte, ich hätte gerne ein Sprungbrett. Dann dachte ich, das kann doch nicht wahr sein. Du schreibst immer darüber, das sei so ein zutiefst in die Knochen konservativer Mann. Und da habe ich zum ersten Mal gedacht, du, vielleicht liegst du da völlig falsch. Vielleicht ist das alles ganz anders. Und ich habe dann mehrfach mit diesem Papst, mit Johannes Paul II., habe ich ja sehr, sehr lange, sehr, ich habe den sehr lange begleitet. Ich habe mehrfach so Szenen erlebt, wo ich gedacht habe, vielleicht ist das alles doch ganz anders, als du denkst. Und ich habe dann auch wirklich angefangen zu denken, nein, denk doch mal auch über Gott nach und denk doch mal über diesen Papst nach. Vielleicht ist das alles ganz anders. Aber ich meine, du hast dich dann ja irgendwann in deinem Leben für die Sünde interessiert, oder?
Kann denn Liebe Sünde sein? Na, erstmal habe ich mich überhaupt mit 8 oder 9 Jahren dann taufen lassen, tatsächlich, weil diese Pastorin mich so beeindruckt hatte. Und außerdem war es in Ostfriesland so komisch, nicht getauft zu werden. Und alle wollten ja auch konfirmiert werden, so mit 14, 15, weil man sich davon, von dem Geld, das man zur Konfirmation bekam, die erste Stereoanlage kaufen konnte. So, das war damals der Klassiker. Also pro Konfirmation kamen ungefähr 1000 Mark dabei rum, weil so Nachbarn noch überall 5 Mark gaben und Verwandte und hier und da. Dann habe ich mich tatsächlich taufen, dann konfirmieren lassen. Dann war ich tatsächlich mal in der Kirche und irgendwann habe ich dann angefangen, Geld zu verdienen und habe die ersten Abrechnungen gesehen und habe gedacht, wieso will denn die Kirche immer so viel Geld von mir haben und was machen die denn eigentlich für mich? Da habe ich mich da nicht so, habe das nicht gesehen, dass die was für mich machen. Das hat mich da nicht hingezogen, obwohl ich heute aus heutiger Sicht weiß, dass die Kirche auch gerade auf dem Dorf sehr, sehr wichtig ist und eine große Rolle spielt. Also ich will das jetzt gar nicht abwertend sagen. Auch die Evangelische übrigens, nicht nur Katholische können das.
Aber sag mal, hast du denn eine Erinnerung an diesen Papst, der jetzt hier
Also erstmal an deinen ersten, nicht also Papst Johannes Paul II., habe ich tatsächlich so Kindheitserinnerungen, dass ich immer gesehen habe in den Nachrichten, irgendwo landet ein Flugzeug, dann kommt da dieser Papst raus, dann kniet er sich hin und küsst den Fußboden. Hat als Kind mein Humorzentrum total erreicht, weil ich immer nur dachte, warum tut er das? Und ist das vorher da alles geputzt worden? Also es hat mich wahnsinnig interessiert als Kind, warum man da immer so einen alten, dreckigen Boden küsst. Und viel mehr habe ich von dem überhaupt nicht im Kopf. Und jetzt den jetzigen, da muss ich sagen, das war ja so der erste, mit dem auch ich was anfangen konnte. Das habe ich natürlich mitbekommen, so seine Bescheidenheit, dass er gesagt hat, so, ich möchte jetzt hier die roten Schüchen nicht und ich möchte anders auftreten. Und was er zum Thema Homosexualität gesagt hat. Er hat zumindest ja versucht, mal Frauen so in Ansätzen, nicht nur mit dem Staubsauger in den Vatikan zu lassen, sondern dass die auch ein bisschen was machen konnten. Das kannst du mir besser erklären. Hätte er mehr verändern wollen, denkst du, oder geht es einfach nicht, oder war er dann doch ängstlich, was gerade das Frauenthema angeht?
Also was Frauen angeht, war der wirklich revolutionär, das kann man gar nicht anders sagen, weil, ich kann mich daran erinnern, das war eins der allerersten Gespräche, der war noch nicht Papst, das war in Aparecida in Brasilien. Wie gesagt, er wusste, dass ich über den Vatikan schreibe, weil meine Bücher in Lateinamerika erschienen sind. Und er fragte mich dann, sagen Sie mal, wie ist denn das im Vatikan? Was machen denn die Ordensfrauen da? Ich sagte, ja, also im Vatikan gibt es also hunderte von Würdenträgern. Mhm. Und die haben in der Regel 4 bis 5 Ordensfrauen. Und er sagte, was machen die Ordensfrauen denn? Ich sagte, ja, die kochen und backen. Kaufen ein, die putzen die Fenster. Wenn man so einen Kardinal besucht, dann war das auch ganz normal. Also dann stellte der seine Ordensfrau noch vor und sagte, das ist Schwester Lisa. Schwester Lida kauft ein. Das ist Schwester Hannelore, die fährt Auto. Dann habe ich noch Schwester Angela, die kann so gut Nudeln kochen. Also ich würde mal sagen 4 bis 5 Nonnen. Und dann sagte Bergoglio zu mir, 4 bis 5 Nonnen, jetzt überlegen Sie mal, es gibt 5000 Bischöfe auf der Welt, also haben wir 20.000 Ordensfrauen, die machen nichts anderes als dem Kardinal die Hose sauber und das Schnitzel warm. Das halte ich für einen ganz großen Fehler. Die sollen bitte in Altenheime, in Kindergärten, da wo man sie brauchen kann und wo die einfach auch ein viel erfüllteres Leben führen würden. Deswegen sage ich Ihnen, ich finde das, wie das im Vatikan läuft, ganz falsch. Wenn ich mal was zu sagen habe, dann ist Schluss damit, dass die nur die Hosen bügeln und das Schnitzel warm machen. Und dann habe ich zu ihm gesagt, also Herr Erzbischof, wenn Sie mit der Meinung in den Vatikan kommen, dann kriegen Sie einen Riesenärger, weil das wollen die ganz bestimmt nicht. Also ich kannte jede Menge Kardinäle, die waren also ganz stolz auf ihre Ordensfrauen. Die hatten deswegen ja auch so große Wohnungen. Ne? Weißt du, manchmal stellt man sich ja die Frage, die wohnen in diesen Wohnungen in der Glaubenskongregation. Komisch, wie kann das sein? Das ist eine Wohnung mit 600 Quadratmetern. Wer zum Henker braucht 600 Quadratmeter? Ja. Und dann stellte sich aber raus, auf diesen 600 Quadratmetern wohnten ja noch 4 Ordensfrauen. Also die hatten so eigene Einliegerwohnungen. Mhm. Und die waren dann, wenn man die besuchen kam, also wenn man den Kardinal besuchen kam, dann waren die auch immer da. Die verschwanden dann immer so, als würden sie gar nicht existent. Also man hatte schon so das Gefühl, das ist ganz schön spooky hier. Und wie gesagt, dann passierte aber etwas. Franziskus hat dann etwas entschieden. Das hat dazu geführt, dass es im Laufe seiner Amtszeit eine echte Revolution gab. Also das sah man im Supermarkt. Im Vatikan gibt es ja einen Supermarkt. Mhm. Und die Annona heißt er. Und wenn man da reinkam, sah man auf einmal immer weniger Nonnen. Und dann habe ich irgendwann mal zu einer Ordensfrau, die ich kannte, gesagt, sagen Sie mal, also Kardinal so und so, der hatte doch immer 4 Ordensfrauen, die habe ich jetzt schon so lange nicht mehr gesehen. Wie sind die denn? Und dann sagte sie, ja, nach dieser Entscheidung des Papstes haben ganz viele von uns gesagt, so, jetzt ist Schluss. Der kann sich seine Hose auch alleine waschen. Der kann sich sein Schnitzel alleine einkaufen. Ich bitte jetzt darum, versetzt zu werden. Das war wie ein Ruck, der damals durch den ganzen Vatikan ging, weil alle gedacht haben, mit diesem Beispiel hat der Papst jetzt etwas gemacht, das war wie eine Leuchtturmentscheidung. Und die Frauen haben dann alle gesagt, also jetzt machen wir nicht mehr weiter. Und dann sind ganz viele einfach abgehauen. Die sind ihren Kardinälen abhanden gekommen. Okay. Und ich weiß ganz genau, was du jetzt denkst. Was hat der denn da gemacht? Sodass die Nonnen alle den Kardinälen von der Fahne gegangen sind. Und natürlich werde ich dir das erzählen, meine Liebe. Aber wir haben ja einen Podcast zusammen. Und deswegen hoffe ich, dass du jetzt...
Ich bin sehr gespannt, ja. Ja, ich bin sehr gespannt, weil ich denke jetzt gerade, okay, aber dann haben die Nonnen doch die Care-Arbeit einfach nur woanders gemacht und zu sagen hatten sie immer noch nichts.
Nein, das ging ganz anders aus, als du denkst. Und ich hoffe, dass du jetzt darum bittest, was ich gerne für dich tun würde, weil was
beten?
Hat der Papst?
Genau. Ja,
was
bete
hat
weiter
der
für mich.
Papst? Genau, meine Liebe. Und auch diesmal werde ich für dich beten, weil wie der Na, Papst immer gesagt hat, betet für mich. Mach's gut, meine Liebe, bis morgen.
Bis morgen.
Das war der Andreas Englisch Podcast.
Konklave 2025.
Von und mit Andreas Englisch und Heike Kleen. Aufnahme und Postproduktion: Das Hörspielstudio Kreuzberg, Berlin. Ausführender Produzent: Michael Treutler. Ein Podcast von Parkum Audio.